Wann hast du dich eigentlich zuletzt gefragt, wer du eigentlich bist? Und zwar nicht als Unternehmer oder Unternehmerin, sondern als Mensch. Heute nehme ich dich mit in ein Gespräch über Werte, Wendepunkte und die Frage, die alles verändert. Passt das Leben, das ich führe, zu dem Menschen, der ich bin?
Herzlich willkommen zum Mentoring-Podcast, wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode.
Hi, ich bin Carmen Breuer-Menzel, Unternehmerin, Mentorin für den Mittelstand, Speakerin und Podcasterin. Zu mir kommen Unternehmer und Unternehmerinnen aus dem Bereich KMU, Handwerk, Dienstleistung und Einzelhandel, die keine Lust mehr haben, zu viel im Operativen ihres Unternehmens abzuhängen. Das sind Menschen, die mehr am statt ausschließlich im Unternehmen arbeiten wollen und die ein Team wollen, das auch dann läuft, wenn sie nicht ständig anwesend sind. Und heute bin ich als Podcasterin hier bei dir. Freue mich sehr, dass du da bist. Und ich habe gerade gleich einen spannenden Talk für dich dabei mit der lieben Yvonne. Bevor der Vorhang aufgeht, ein Anliegen in eigener Sache. Führst du wirklich oder erklärst du noch? Eine Frage, die maßgeblich ist für deinen unternehmerischen Erfolg. Und ich sehe es im Moment so oft. Du führst ein Team, du erklärst, delegierst, regelst. Und trotzdem landet am Ende vieles wieder bei dir. Und genau deswegen habe ich deinen persönlichen Führungsspiegel entwickelt. Ein kostenfreies Tool und du weißt in 5 Minuten, warum es so wichtig ist, dass du führst, statt zu erklären und was es dich kostet, wenn du in den alten Fahrwassern drin bleibst. Tipp von mir, überleg dir jetzt schon mal, was deine Arbeitsstunde wert ist. Du brauchst den Wert im Führungstool. Was du darin kriegst, kostenfrei, dein Führungsprofil, den versteckten Preis, den du zahlst und natürlich auch, was das mit deiner Vision zu tun hat. Und weil ich dir das Ganze natürlich hier im Podcast direkt mitgeben möchte, habe ich es dir ganz einfach gemacht. Du findest in den Shownotes einen Link, der nennt sich Führungsspiegel und da kommst du direkt zum kostenfreien Tool. Also, have fun und jetzt Bühne auf für meinen Talk mit der lieben Yvonne. Heute ist ein wunderschöner sonniger Tag und ich freue mich sehr, wir sind nämlich heute zu zweit hier. Ich bin die Carmen Breuer-Menzel und sag sonst erstmal gar nichts zu mir, möchte erstmal meinen, ich nenne es mal ganz liebevoll, liebe Yvonne, Plaudergast hier reinnehmen, weil wir haben uns nämlich entschieden, heute einfach mal ein bisschen Deep Dive zu machen in ein Thema, was, wie ich finde, in den heutigen Zeiten aktueller denn je ist. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Also ich bin die Carmen Breuer-Menzel und wen habe ich mir jetzt gegenüber?
Ich bin die Yvonne Simon, ich komme aus Leipzig und stehe so ein Stück weit dafür, Menschen an Wendepunkten zu begleiten, zu schauen, was braucht es für ein glückliches, erfülltes, zufriedenes Leben, damit wir am Ende unseres Lebens sagen können, es war ein gutes Leben, dass es nichts zu bereuen gibt und ja, so mal hinzuschauen, was braucht es denn wirklich, wer bin ich und passt das Leben, das ich führe, zu dem Menschen, der ich bin.
Sehr schön gesagt, liebe Yvonne. Und dann würde ich gerne auch noch ein paar persönliche Zeilen zu mir sagen. Meinen Namen habt ihr gehört, Carmen Breuer-Menzel. Ich bin sehr gespannt, wer diese Podcast-Episode in sein Ohr lässt, weil ich weiß, das ist ein sehr berührendes Thema. Und für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin jetzt tatsächlich seit 15 Jahren schon Unternehmerin, habe 3 eigene Unternehmen gegründet, bin Mentorin, Speakerin, Podcasterin und zu mir kommen Menschen aus dem Bereich KMU, Handwerk, Dienstleistung und Einzelhandel, die keine Lust mehr haben, viel zu viel im Operativen ihres Unternehmens zu sein, die mehr am Unternehmen arbeiten möchten und die ein Team haben möchten, das auch dann läuft, wenn sie nicht anwesend sind. Und ich sage immer so ganz salopp, ich bin die mit dem geilen Scheiß für dein Business und ich bin die mit den prächtigen Möpsen. Das gibt jetzt bestimmt einige Lacher. Ich meine nämlich meine Fellkinder, also die Hunde mit Fell. Ich habe insgesamt 3 Fellkinder, bin verheiratet, lebe im wunderschönen Sauerland mit meinem Ehemann und ich liebe es, diese Welt zu bereisen. Das ist auch, glaube ich, etwas, was uns beide auch oder was bei uns beiden sehr ähnlich ist, liebe Yvonne. Von daher freue ich mich sehr, da gleich mit dir reinzugehen. Und die Yvonne habe ich kennengelernt durch wiederum einen Podcast, in den ich eingeladen war bei der lieben Anja. Und Anja war auch bei mir im Podcast. Und Anja sagte mir, ihr beiden müsst euch unbedingt kennenlernen. Und dann haben wir uns ja verbunden. Und dann ist das Ganze seinen Weg gegangen. Dann habe ich mir auch, oder du hast mir dein wundervolles Buch zugesandt, was mich sehr berührt hat. Da würde ich auch gerne gleich die ein oder andere Stelle zitieren, weil das eine perfekte Eröffnung ist für unseren Talk. Liebe Yvonne, möchtest du zu meinen Worten jetzt ergänzend was sagen, bevor wir mittendrin sind in unserem Begeisterungswahn?
Ja, weil das, was du erzählt hast, ich habe so innerlich immer genickt, weil ich so vieles so gut nachvollziehen kann. Und ich habe so an die Unternehmer gedacht, mit denen ich gerade so zusammengearbeitet habe oder noch zusammenarbeite, denen genau diese Verbindung so wichtig ist, ne? Also erstmal sich selber nochmal besser kennenzulernen, einzuschätzen, wer bin ich, was sind meine Stärken, was sind meine, und das ist ja unser Thema heute, ich verrate es jetzt doch schon mal, was sind meine Werte, wonach strebe ich, weil sie eben sagen, erst wenn diese Klarheit da ist, dann kann das natürlich auch gut in meinem Unternehmen sein. Und dann kann natürlich, wenn ich wachse, auch mein Unternehmen wachsen. Und das finde ich eine ganz, ganz wunderbare Herangehensweise, wenn man sich also dafür im Klaren ist, was will ich, was ist mein Wofür, um dann eben auch gezielter am Unternehmen arbeiten zu können. Und insofern habe ich da jetzt innerlich immer sehr, sehr, sehr genickt. Und ja, dieses Reisen verbindet uns tatsächlich, weil ich pflege immer zu sagen, ich komme aus Leipzig und ich bin in der Welt zu Hause. Und ich habe es gerade jetzt wieder gemerkt, ich habe so eine kleine kreative Auszeit auf Mallorca gehabt, wo ich auch mein Buch vorstellen durfte und habe gemerkt, und ich habe jetzt hier auch ein Bild auf meinem Schreibtisch stehen, dass dieses Meer, es macht etwas mit mir.
Guck mal, wieder eine Parallele. Ich bin ja auch ein bekennendes Meerkind. Ich liebe es ja. Wir waren ja, das ist auch wieder eine Parallele zwischen uns, auch vor kurzem noch auf Reisen Richtung Karibik. Und ich merke immer wieder, ich bin ein totales Meerkind. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, umso mehr Verbundenheit. Also ich kann wirklich stundenlang auf das Meer gucken. Und ich glaube, das verbindet uns auch sehr. Nur diese Offenheit, auch die Welt zu entdecken, Menschen zu entdecken. Fremde Menschen kennenzulernen, von denen du noch nicht weißt, dass sie sehr ähnlich ticken wie du. Das hast du ja auch in deinem Buch schön beschrieben, die Begegnungen, die du gemacht hast. Und dass du manchmal einen Menschen nur kurze Zeit triffst und dieser trotzdem sehr viel verändert. Also ich verrate euch natürlich nicht alles aus dem Buch, das dürft ihr euch selber zulegen. Das verlinken wir natürlich auch in den Shownotes, aber es geht ja unter anderem auch um die Begegnung mit Menschen. Und du hast ja gerade schon das Thema angeschnitten. Unternehmer, Werte, ich sehe das ja auch tagtäglich in meiner Arbeit und ganz oft sehe ich einfach, dass Menschen die Verbundenheit zu sich selbst verloren haben. Gerade Unternehmer und Unternehmerinnen, ich weiß noch, wie es bei mir früher war, ich war auch mal dort, dass ich mich irgendwann gefragt habe, warum mache ich das Ganze hier überhaupt? Was ist mein tiefes Warum, was mich antreibt? Simon Sinek, Start with Why, ich glaube. Das kennt jeder von uns, das hat mich damals sehr, sehr abgeholt. Und lass uns da doch mal reingehen, weil ich erlebe das ganz oft gerade im Bereich KMU und Handwerk, wenn ich Menschen anspreche, Menschen damit konfrontiere, dass viele sich schlichtweg A, zu wenig mit ihren Werten auseinandersetzen und B, auch nicht den Zusammenhang, wenn ich so ganz groß das große Ganze nennen darf, auch nicht sehen. Und für mich ist es einer der Basics, um wirklich ein erfolgreiches Unternehmen zu führen und auch die berühmte unternehmerische Freiheit zu leben. Also für mich geht das alles einher. Wie siehst du das? Also nachdem wie ich dich kennengelernt habe, auch in deinem Buch, glaube ich, dass du da sehr ähnlich tickst. Ich bin jetzt sehr gespannt, deine Sichtweise zu erfahren.
Naja, auf der einen Seite habe ich früher auch, du hast es gelesen, in einem Konzern gearbeitet und da gab es natürlich auch Werte, die standen da an der Wand und die standen in irgendeinem Pamphlet. Und hättest du die Mitarbeitenden gefragt, was sind denn die Werte des Unternehmens, hätten die wahrscheinlich alle mit den Schultern gezuckt, weil das eben was war, was man mal so macht. Und ich weiß noch, als ich damals angefangen habe mit meiner unternehmerischen Tätigkeit, ich bin jetzt seit 2018 unterwegs, habe ich mir so ganz fest vorgenommen, ich werde in meinem Leben niemals mit Unternehmen arbeiten. Weil in meiner Welt, ne, immer so dieses Bild gewesen ist und das ist so und dann ist das nie was Nachhaltiges, weil ich erinnere mich an super gute Seminare, die wir damals auch so im Führungskontext gemacht haben, die so richtig Bewegung reingebracht haben und dann kam mal wieder das Leben dazwischen und dann hat nie wieder jemand danach gefragt und dann versickerte das langsam im Sand. Und das ist etwas, wofür ich definitiv nicht stehe. Und das Schöne, was ich in meinem Weg jetzt erleben durfte, dass ich jetzt nun doch mit Unternehmen und auch mit Führungskräften arbeiten darf und kann und mache und es da eine Veränderung gibt. Dass es also tatsächlich also Unternehmen gibt, die sagen, uns ist das wichtig, gerade auch im Hinblick auf das Thema Teamwerte. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Was ist uns im Gesamtkontext der Zusammenarbeit wichtig? Und das sind ja die Werte. Und genauso wie du es sagst, für mich ist es im Prinzip die Basis für alles. Es gibt ja so diesen Ansatz mittlerweile aus der Wissenschaft, dass wir mit so einem gewissen Wertegerüst zur Welt kommt, dass das also in unserer DNA integriert ist, je nachdem, welcher Persönlichkeitstyp wir sind und gleichzeitig das Ganze natürlich ein Entwicklungsmodell ist. Das heißt also, wenn wir zur Welt kommen, bekommen wir natürlich erstmal die Werte unserer Eltern, übergestreift, die es gut mit uns meinen. Manchmal kann das sein, dass das vielleicht gar nicht zu uns passt, aber das ist ja erstmal unsere Wahrheit. Und dann entwickeln wir uns ja weiter und weiter und weiter. Und im Unterbewussten ticken diese Werte ja immer. Wann merken wir, dass es ein wichtiger Wert von uns ist? Immer dann, wenn er verletzt wird. Dann knirscht es nämlich. Mein wichtigster Wert, Freiheit, wenn irgendjemand versucht, mich so in Bandbreiten zu drücken, dann merke ich, nee, da ist irgendwas komisch, da also werde ich mich dagegen wehren. Und wenn es gelingt, tatsächlich sich mal bewusst zu werden, nach was ticke ich denn eigentlich? Was ist meine Einstellung zum Leben? Was ist meine Haltung? Dann wird vieles klar darüber, warum reagiere ich denn so, wie ich reagiere? Und wie kann ich es vielleicht noch gezielter machen? Und eben wirklich immer mal wieder zu schauen, sind die Werte, die ich da für mich definiert habe, im Augenblick noch gültig? Oder hat sich da vielleicht eine Verschiebung ergeben, weil es eben auch so ein Lebensphasenumfeld ist? Also bin ich gerade Familienvater geworden, wird es mit dem Wert Freiheit wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Und gleichzeitig auch da, wenn es der wichtigste Wert ist, mal zu schauen, und wie kann ich ihn denn trotzdem leben? Das heißt also genau das, was du sagst, es ist wichtig, sich bewusst zu werden, dass wir wertebasiert ticken, dass es Gründe hat, warum wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten, und dass es großen Sinn macht, sich dessen bewusst zu sein und im besten Fall das auch im Firmenkontext lesen zu können. Und ich erlebe es immer wieder so, wenn ich also Seminare mache für Führungskräfterunden oder auch für Mitarbeitende, dass die dann immer sagen, naja, also ich habe die Werte, die lebe ich zu Hause und ich habe die Werte, die lebe ich im Unternehmen. Und dann schmunzle ich immer so vor mich hin und sage, und das wird schwierig, weil du bist ja die gleiche Persönlichkeit. Du nimmst dich ja überall mit hin. Und es ist schon so, dass dir das überall gleichermaßen wichtig ist, nur dass es in der ausgeprägten, wie du es lebst, wahrscheinlich unterschiedlich ist. Und insofern, ja, also rennst du mit mir bei diesem Thema absolut offene Türen ein.
Ja, und ich finde das Thema Werte, und das macht mich immer sehr glücklich. Das hält ja mittlerweile auch in immer mehr Unternehmen Einzug. Also, wenn ich mich erinnere, ich komme ja ursprünglich aus der Industrie, deshalb kenne ich auch beide Seiten, wie es ist, Angestellte zu sein mit Führungsverantwortung und auch, wie es ist, dann mehrere Unternehmen eben zu führen. Das hat mir immer sehr geholfen, diesen Perspektivwechsel zu machen, weil wenn ich überlege, wie es früher war, wo ich herkomme, also ich habe in einem sehr guten Unternehmen damals die Ausbildung gemacht, weltweiter Player. Ja, das war damals eine Ausbildung, die war einfach viel besser als die meisten anderen. Wir hatten Betriebsunterricht und alles. Und dennoch, wenn ich überlege, wo wir früher standen, solche Themen wie Werte in die Unternehmen zu integrieren, über das, was wir heute reden, das galt da als so ein bisschen spooky. Und ich weiß, als ich 2014 dann mir ein erstes intensives Mentoring gegönnt habe und auch dann diverse Ausbildungen gemacht habe im Coaching-Bereich, da habe ich das erstmal für mich behalten, weil es auch 2014, und das ist noch gar nicht so lange her, noch nicht salonfähig war, vor allem nicht in der Region, in der ich sitze. Das heißt, da wurden so, ach ja, die Mitarbeiter sollen arbeiten, die sollen auf keine dummen Gedanken kommen. Und das Schöne ist allerdings, wenn du merkst, was du nachhaltig veränderst. Bei mir waren es damals ja meine eigenen Teams, dass mich andere gefragt haben, warum sind deine Mitarbeiter einfach so anders? Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Und dann bin ich ja erst auf die Idee gekommen, mein drittes Business anzumelden. Also ich finde es immer wieder spannend, wie uns das Leben da auch lenkt. Und da bin ich so dankbar, wenn ich überlege, an welchem Punkt wir heute sind, dass wir so eine Podcast-Episode aufnehmen, dass das genauso ein Business-Thema ist wie Thema KPIs, egal was. Und das macht mich sehr glücklich, auch im Hinblick auf die Zukunft und dass wir darüber laut reden können und dass wir auch die Zusammenhänge wissen, weil wenn du mal überlegst, wie es früher oft war, auch von der Führungsebene, ich weiß noch, ich hatte einen sehr cholerischen Chef, der trat mal gegen den Aktenvernichter. Das sind solche Sachen, die vergisst du ja nicht. Und nach dem Motto, wenn ich euch nicht rüge, ist das schon Lob genug. Und wenn ich überlege, welche Möglichkeiten Führungskräfte heute haben und dennoch sehe ich, und da bin ich gespannt, wie du das erlebst in den Unternehmen, viele Unternehmen, die sich dessen noch nicht bewusst sind. Das heißt, nach außen, klar, kommuniziere ich diese Themen, aber wenn ich dann in die Unternehmen reinkomme, ich weiß es noch vor einiger Zeit, da hatte ein Unternehmen auch wunderschön die Werte deklariert, also ähnlich wie das, was du vorhin sagtest. Und als ich dann mit den Mitarbeitern in der Supervision war, da kamen ganz andere Sachen raus. Da kannte A niemand die Werte, also die waren wirklich nur hübsch aufbereitet von einem Grafiker, die stehen dann schön bei LinkedIn, die stehen schön auf der Homepage. Nur das, was innen war, und das ist für mich dann immer das Krasse, das war null das, was auf den Werten dargestellt wurde. Und ich glaube, wenn Unternehmen einfach auch mutiger sind und sagen, okay, bisher haben wir das noch nicht so gemacht, allerdings jetzt stellen wir uns den Themen. Ich glaube, dass es da unfassbar viel Potenzial gibt in den Firmen, egal ob Handwerk oder Industrie. Bin gespannt, wie du das siehst. Also das ist etwas, was ich jeden Tag irgendwo sehe in meiner Arbeit und ich schmunzel immer, gerade bei LinkedIn sind ja sehr viele sehr schöne Business-Posts, ne? Wir sind ein inhabergeführtes Familienunternehmen und unsere Mitarbeiter liegen uns so am Herzen. Ich sage immer, in Sprache kann ich vieles darstellen. Nur die Frage ist ja, wie sieht es wirklich aus in den Unternehmen? Und Respekt, Wertschätzung, es sind so viele Dinge. Und deshalb finde ich es spannend, da mit dir so ein bisschen tiefer einzutauchen, weil ich glaube, wir haben da auch einige Schnittmengen in dem, was wir täglich erleben.
Oh, ich habe jetzt so viele Bilder im Kopf gehabt. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt so noch rückwärts abgewickelt bekomme, weil ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, dass manche Mitarbeitenden auf LinkedIn sehen, was eigentlich ihre Firma über ihre Mitarbeiter denkt und sich dann fragt, ah ja, genau. Und ist das jetzt die Führungskraft, die ich kenne, oder ist das ein Geist? Das hat mich gerade so ein bisschen erinnert. Das ist ein ganz anderes Thema. Als ich früher so auf Beerdigungen gewesen bin, da hat man ja so ganz oft Reden gehört über den Verstorbenen, wo man sich gedacht hat, warte mal, über wen reden die denn da eigentlich, ne? Weil das immer so schön gefärbt war. Und deswegen war es mir damals tatsächlich so wichtig, als mein Mann gestorben ist, eben von allen Facetten zu zeigen, weil das so authentisch ist. Und das hat die Menschen natürlich viel mehr berührt. Und das in Firmenkontext übertragen, so dieses, lass uns mal demaskieren und sehen, wir sind die gleichen im Sinne von, natürlich gibt es auch hier Ecken und Kanten und wir haben da eine Idee, wie wir damit umgehen können. Und ich durfte neulich mit Mitarbeitenden von einem Unternehmen arbeiten, die waren ein großes Team von 110. Und da wollten wir gemeinsam die Teamwerte erarbeiten. Dann habe ich gedacht, eine spannende Geschichte, mal sehen, wie sich das entwickelt. Und ich hatte so 12er-Teams und wir haben am Anfang immer sozusagen, haben die ihre eigenen Werte definiert, haben dann einen Wert gehabt, der ihr Prioritätswert war im Umgang mit den anderen. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, und was braucht ihr denn, um miteinander gut arbeiten zu können? Und dann haben wir sozusagen in jeder Gruppe Teamwerte erarbeitet und spannenderweise, oder vielleicht nicht spannenderweise, sondern erwartungsweise kamen ähnliche Sachen raus. sodass wir zum Schluss wirklich einen Wertekontext von 5 Werten hatten, die wir auch definiert haben im Sinne von, wenn das der Wert ist, was steckt denn da für uns drin? Wie wollen wir das leben? Weil wir sind uns ganz sicher einig, Ehrlichkeit oder Vertrauen oder Glaubwürdigkeit oder was auch immer so diese Werte sind, die bei den Firmen an der Wand hängen, die haben ja sehr selten wirklich mal einen Inhalt. Im Sinne von, und das verbirgt sich für uns dahinter. Und da beginnt es ja spannend zu werden, ne? Und das, wo du sagst, da hängt es immer noch bei den Firmen an der Wand oder eben auch gar nicht, weil sie glauben, es ist Sozialromantik. Nein, das ist es nicht. Weil in dem Moment, wo mir klar ist, was sind meine Werte, was sind die Werte meines Teams, richte ich mein Verhalten entsprechend aus? Also habe ich meine Haltung, richte ich mein Verhalten im besten Fall danach aus? Und es ändern sich die Verhältnisse. Und ganz ehrlich, das wird sich in Cent und Euro darstellen. Weil wenn wir also merken, dass wir gemeinschaftlich etwas erreichen wollen, dass wir Lust haben, miteinander zu arbeiten, weil wir eine gemeinsame Basis haben, dann ist da ein ganz anderer Drive da. Und es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe von Untersuchungen zu diesem Thema, wie wirken sich diese vermeintlich weichen Faktoren tatsächlich auf den Unternehmenserfolg aus? Und da gibt es ganz klare Kennziffern, die zeigen, ja, und es macht ganz großen Sinn, sich damit zu beschäftigen.
Ja, absolut. Und vor allem langfristig. Also absolute Zustimmung von mir zu allem, was du sagst. Also ich nenne das gerne auch, wenn ich mit Teams arbeite, Ehrenkodex, der ist dann wertebasiert. Das ist auch etwas, was oft dann Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen gefällt, weil das ist dann weg von diesem Thema. Eine Zeit lang war das ja sehr in den Firmen, wir haben hier unsere Regeln oder ähnliches. Also ich habe da auch schon gruselige Sachen erlebt, wo mir das Team gesagt hat, da können wir nichts mit anfangen. Wenn ein Team allerdings, und das ist ja das, was du gerade sagtest, und das erlebe ich immer wieder, diese Dinge selber erarbeitet, dann wird da ein ganz anderes Thema raus. Dann ist es nachher nicht mehr nur ein Symbol an der Wand vom Grafiker aufbereitet, sondern dann ist es etwas, wo sich die Menschen nachrichten. Und ich finde es halt immer extrem wichtig, wenn ich wertebasiert arbeiten möchte, auf Dauer, dass ich die Werte nicht nur gemeinsam mit einem Team erarbeite, sondern dass ich das auch dann auch dranbleibe. Und das ist ja sowieso etwas, was wir alle wissen, gerade die Umsetzung, das Dranbleiben, das Langfristige, das wird sehr oft unterschätzt. Und ich finde gerade den langfristigen Erfolg, den finde ich so unglaublich. Und gleichzeitig wird der gerade aktuell sehr unterschätzt. Und der kurzfristige Erfolg, der wird absolut überschätzt. Ich sehe es schon bei, je nachdem, welche Werbeanzeige du siehst, lerne in X Wochen, keine Ahnung, wie du dein Unternehmen zu dem und dem Umsatz skalierst oder dein Team neu aufstellst. Und ich denke dann immer, das ist eigentlich so simpel. Und ich habe gestern noch zu jemandem das Beispiel gesagt, wie ist es denn, wenn du oder wie war es denn, als du damals zur Bank gegangen bist mit deinem Businessplan? Was wollten die von dir haben? Ja, Zahlen. Ja, für wie lange denn? Ein halbes Jahr, ein Jahr? Nein, die wollten einen detaillierten Plan haben. Eine Planung für die nächsten Jahre. Also da weiß das jeder, nur in Bezug auf Mitarbeitende, in Bezug auf Veränderungen, die messbar sind, sind Menschen mittlerweile sehr ungeduldig. Ich meine, wir wissen alle, was in hinsichtlich KI aktuell los ist da draußen. Allerdings dieser menschliche Faktor und auch die Zeit zu sehen, das finde ich so wichtig. Und das erlebe ich auch tatsächlich des Öfteren, dass da einfach falsche Vorstellungen sind, wodurch sich auch Führungskräfte einen riesen Druck auferlegen, weil ja von mir erwartet wird, innerhalb kürzester Zeit bekomme ich die Dinge geregelt. Allerdings, das ist ja auch das, was du eingangs sagtest, jeder hat sein Päckchen dabei. Ich sage immer, wenn ich beispielsweise ein Seminar gebe und da sind 30 Teilnehmer, sage ich immer, oh, hier sind ja 60 Leute im Raum. Dann gucken mich alle an und dann sage ich, ja, jeder hat sein kleines Kind dabei. Also damit meine ich die Sachen, die wir im Gepäck haben. Ich habe da mal ein sehr schönes Zitat von Gerald Hüther gehört. Das finde ich so passend. Wenn wir zur Welt kommen, sind wir alle Genies. Nach dem Prozess, den wir Erziehung nennen, sind es nur noch circa 7%. Und ich finde, damit ist so viel gesagt. Und auch was du vorhin sagtest, einer deiner größten Werte oder dein größter Wert Freiheit ist bei mir genauso. Also meine beiden größten sind Freiheit und Wahrhaftigkeit. Und die gehen auch direkt ineinander über. Und was passiert, wenn dieser Wert verletzt wird? Also ich habe das im Lockdown erlebt. Das war für mich als Unternehmerin, als wäre ich lebendig begraben. Und da habe ich so krass wie nie gespürt, was es mit mir macht, wenn dieser Wert mit Füßen getreten wird. Wenn ich plötzlich ein Berufsverbot habe, wenn ich Kunden auch in zwei Lager aufteilen darf. Du weißt, was ich meine. Ja, und das hat so viel mit mir gemacht. Heute kann ich sagen, das war sehr gut für mich, nochmal für meine Weiterentwicklung, weil ich da nochmal in den Deep Dive gegangen bin und wie wichtig wirklich meine Werte sind. Also ich konnte mich danach noch besser dadurch neu ausrichten und habe mich dadurch noch weiterentwickelt. Ich muss allerdings so eine Erfahrung auch nicht nochmal haben, weil ich habe gemerkt, was das mit mir macht, wenn wirklich einer meiner größten Werte, wenn der mit Füßen getreten wird. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, an alle, die es noch nicht glauben, wie wichtig Werte sind. Wenn nämlich einer deiner Kernwerte auf einmal quasi mit Füßen getreten wird, dann hat das, war zumindest bei mir so, Folgen für alles. Also ich habe gemerkt, auch von meinem Mindset her, das ging so gegen meine Natur, so gegen meine Werte, ja. Und da kannst du dann auch nicht sagen, ach, jetzt gucke ich, jetzt warte ich erstmal ab oder. Also du weißt, was ich meine. Aber ich finde, es ist ein schönes Beispiel dafür, wenn einer dieser Werte so mit Füßen getreten wird, was das mit uns als Menschen macht. Und wenn wir das mal auf ein Team übertragen und dann weiterdenken, deine Mitarbeiter wissen nicht, welche Werte dein Unternehmen hat, wofür das steht, dann wird daraus ein ganz anderer Schuh, ne?
Absolut. Und ich habe jetzt gerade so drüber nachgedacht, so als kleinen Hinweis für unsere Hörer und Hörerinnen, wenn du dir deiner Werte nicht so bewusst bist, dann denk doch mal darüber nach, was es immer wieder für Situationen gibt, die dich erheblich triggern, wo du merkst, ah, da geht so das innere Rumpelstilzchen an, da willst du die Ellenbogen ausfahren. Meistens werden das sehr ähnliche Situationen sein. Und wenn du dann mal schaust, was könnten da dahinter stecken, vermute ich ganz stark, du wirst an einen oder zwei deiner wichtigsten Werte kommen.
Ja, und das schreibe ich auch. Also ich sehe schon, wir ticken da sehr ähnlich. Genauso wie das Thema Wahrhaftigkeit. Also ist für mich, früher war es so ein bisschen Authentizität. Ich weiß noch, als ich auf einem Seminar mal war, früher als Angestellte, da durften wir auch mit Werten arbeiten. Und da war damals dieses Thema Authentizität, das war gerade auch ganz hip. Irgendwie hat sich das für mich allerdings nicht, frag mich nicht, warum der Begriff. Der hat mit mir irgendwie nie zu 100% gematcht, weil plötzlich jeder auch authentisch sein wollte. Du hast es überall gelesen. Und dann kam mir irgendwie wahrhaftig ich selbst sein. Das ist ja auch manchmal, also ich weiß noch, wie es vor 30 Jahren war, ist das die größte Kunst überhaupt, nur wahrhaftig du selbst zu sein. Und das ist für mich wieder die Verbindung zwischen beiden Werten. Da bin ich auch gespannt auf deine Sichtweise. Bedeutet ja auch, meine Freiheit zu leben. Und das merke ich auch immer, wie getriggert ich bin, wenn ich sehe, dass Menschen versuchen, etwas anderes darzustellen. Also dieses Faken, was ja auch in Zeiten von KI und so weiter einfach häufiger passiert. Und da merke ich auch, das macht dann was mit mir, wenn ich mitbekomme, da faken Menschen und da werden Sachen anders ausgelegt, da ist keine Kongruenz, dann merke ich direkt, was das mit mir macht. Und das ist auch etwas, was ich gern den Zuhörern mitgeben würde. Wenn du solche Triggersituationen hast, frag dich, was hat das mit mir zu tun und worum geht es wirklich? Also ich habe da so in meinen ersten Jahren, als ich mich ganz viel mit mir beschäftigt habe, auch, was sind meine Werte wirklich und wofür stehe ich? Was ist der Sinn des Lebens? Wir kennen alle die großen Fragen. Da habe ich in Triggersituationen ganz oft diese beiden Fragen hervorgeholt. Und ich fand es spannend. Am Anfang war das gar nicht so leicht, weil ich gedacht habe, boah, was hat das denn jetzt mit mir zu tun? Der Zusammenhang ist doch gar nicht so offensichtlich. Allerdings, ich habe dadurch irre viel gelernt. Und das ist auch, finde ich, immer eine schöne Übung für alle Menschen, die vielleicht beruflich jetzt nicht so tief in den Themen stecken wie wir beiden.
Das stimmt. Und ich hatte jetzt gerade noch so einen Gedanken dazu. Jetzt sind meine Gedanken gerade irgendwie schweben gegangen, der noch so schön dazu gepasst hat. Ach so, ja, weil du über den Sinn des Lebens gesprochen hast. Ich habe meinen Sinn des Lebens über, also wer mich kennt, weiß, dass ich also auch viel mit Big Five for Life von John Strelecky unterwegs bin und dem Kaffee am Rande der Welt mit Seminaren und Workshops dazu. Und er spricht über den Zweck der Existenz letztendlich, also auch, was ist dein Lebensmotto, was ist der Sinn deines Lebens. Und ich habe damals für mich herausgefunden, dass es, ich bin frei, ich selbst zu sein. Und
Sehr
das ist
schön.
natürlich also auch eine Übersetzung von Wahrhaftigkeit. Und ich gehe total mit dieser Begrifflichkeit in Resonanz, weil das, glaube ich, noch mal viel mehr ausmacht als diese Authentizität. Natürlich ist es wichtig, authentisch zu sein im Sinne von, ich nehme mich überall mit hin. Wir haben unterschiedliche Rollen, in denen wir agieren, keine Frage. Na, also es wird anders sein, wenn ich mit meiner Freundin oder mit meinem Partner oder mit einem befreundeten Coach oder mit meinen Klienten arbeite. Und trotzdem bin ich ja immer die gleiche Persönlichkeit und die darf natürlich auch immer wieder hervorkommen. Und das, was du gesagt hast mit der KI, mittlerweile habe ich da so ein Feingefühl dafür entwickelt, dass wenn ich Artikel lese, wo ich merke, das bist nicht du, ich lese nicht mehr zu Ende. Weil
Geht
es
mir genau.
triggert mich. Das hat natürlich wahrscheinlich auch etwas mit Klarheit, mit Wahrheit, mit Wahrhaftigkeit, mit Freiheit auch zu tun. Das ist dann meine Freiheit zu sagen, okay, ich dann nicht mehr. Und um dann selber eben noch mal tiefer reinzugehen und zu sagen, um was geht es denn jetzt hier wirklich, 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 wirklich?
Genau. Das ist das, was ich nur unterschreiben kann, das ist das, was dich zu dir selbst bringt, wo du auch nicht weggucken kannst. Und ich weiß noch, als ich begonnen habe, ja, wie es bei uns allen irgendwann so war, du beginnst dich mit dir auseinanderzusetzen und am Anfang bist du ja dann alleine durch die Frage getriggert. Ne, das passiert ja auch schon mal bei Kunden, dass sie dann sagen, ja, worum geht es denn wirklich, weiß ich doch jetzt nicht. Also das habe ich auch schon erlebt, ne, das ist klar. Und da dürfen wir auch nicht vergessen, von wo wir alle kommen, wenn wir anfangen, uns mit uns auseinanderzusetzen. Natürlich tut es erstmal weh. Und natürlich ist es auch nicht immer schön, dann auf unsere sogenannten Schatten zu gucken, ja? Und wenn ich dann allerdings erkenne, okay, wenn ich damit beginne zu arbeiten und auch wirklich Spaß daran zu haben, ich finde, es macht ja auch Spaß und diese Glühbirnen zu haben, ah, okay, da erkenne ich die Muster aus meinem Leben, dann erkenne ich Sachen aus meiner Kindheit und wir wissen ja alle, das Leben hat bestimmte Pläne mit uns, die Dualität des Lebens. Ich meine, da hast du ja auch, das habe ich ja auch in deinem Buch gelesen, diese berührende Geschichte, auch mit deinem Mann. Das ist ja auch etwas, was wir alle immer wissen. Und wenn es uns dann trifft, dann ist es trotzdem in dem Moment so, dass von jetzt auf gleich alles anders ist. Und ich sag immer, die Dualität des Lebens ist ja auch oft die größte Herausforderung, die wir haben, trotz der Dualität ein glückliches Leben zu führen und immer wieder aufzustehen. Das ist ja auch das, was ich in deinem Buch immer wieder zwischen den Zeilen lese, was ich sehr schön finde. Alle denken immer, wenn du eine Unternehmerin bist, die in der Öffentlichkeit steht, ach, ist alles so schön, die hat Glück gehabt. Das liest sich alles so nett. Nur was dahinter steckt, das sind Lebensreisen und das erlebe ich auch bei jedem Kunden. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der sagt, mein Leben war so wunderschön, so glatt. Alle Menschen haben ihre Geschichten, ja, und das Leben schon keinen. Das Gute, das weniger Gute und auch das Schreckliche, das sind Dinge, die passieren. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Und deshalb freue ich mich immer sehr, mit Menschen wie dir auch offen darüber zu reden, weil es ist eben nicht alles nur Sonnenschein. Und du hast ja auch beschrieben, auf den Reisen, die du gemacht hast, auch gerade auf der Pilgerreise, das war ja auch nicht nur eine Reise, zu anderen Menschen, nicht nur eine Reise, um das, was geschehen ist, zu bewältigen, sondern ich habe auch ganz viel daraus gelesen, die Reise zu dir selbst, wonach ja noch mal viel passiert ist.
Das ist richtig, ja. Also dieser Jakobsweg hat tatsächlich etwas sehr Magisches. Also für die, die meine Geschichte noch nicht kennen, so ganz kurz erzählt, 2012 ist mein Mann an einem Hirntumor gestorben. Und das war natürlich die dunkelste Phase meines Lebens, keine Frage, weil wir haben gedacht, wir haben endlos Zeit. Wir können sozusagen uns endlos Zeit lassen mit all dem, was wir noch vorhaben. Wir haben Zeit verbummelt. Wir haben natürlich wie jedes andere Paar auch gestritten. Wir haben Dinge nicht umgesetzt, die wir umsetzen wollten, weil wir ja gedacht haben, ach Gott, da ist ja noch so viel Zeit, bis wir sie eben einfach nicht mehr hatten. Also letztendlich war sie dann begrenzt auf die letzten 17 Monate und die sind natürlich anders verlaufen als die normale Zeit davor. Und nach dieser Schockstarre, als dann mein Mann tatsächlich gegangen ist, habe ich mir dann die Frage gestellt, und wenn Lebenszeit jetzt tatsächlich so kostbar ist, was mache ich denn jetzt mit dem Rest meines Lebens? Und ich bin dann auf einem Impuls von einem guten Freund hin tatsächlich pilgern gegangen. Das passt eigentlich damals zu der damaligen Zeit überhaupt nicht zu mir. Ich erinnere mich noch, dass eine Kollegin aus dem Konzern, in dem ich gearbeitet habe, zu mir gesagt hat: Wie genau stelle ich mir das jetzt vor? Nehmen Sie jetzt Ihr Rollköfferchen und gehen mit Ihren High Heels und ziehen dann den Rollköfferchen hinter sich her. Und ich dachte mir, interessant, was die Menschen so ein Bild von mir haben, während ich also schon meine Wanderschuhe einlief. Und ich habe mir den portugiesischen Jakobsweg ausgesucht, 270 Kilometer von Porto am Flusso Douro in Portugal, ein wunderschöner Ort, bis nach Santiago de Compostela. Und wir sprachen gerade darüber, unsere Kathedrale ist ja eher das Meer, deswegen bin ich noch weitergelaufen, bis nach Finisterre ans Meer. Das war dann sozusagen für mich der Endpunkt, insgesamt 330 Kilometer in, ich weiß gar nicht mehr, knapp 14 Tagen. Und es war genauso, wie du gesagt hast, so dieses, ich habe Fragen mit im Gepäck gehabt, mit denen ich mich beschäftigt habe und habe natürlich viel über mich gelernt, über das Thema Durchhalten, über das Thema mit Situationen umzugehen, mit dem Thema, wie schnell ich Entscheidungen treffen kann, eben auch auf diesem Weg und mit dem Thema, und das fand ich für mich so ein Stück weit mit am spannendsten, der Zugang auf andere Menschen. Nun muss man wissen, wenn man mich so aus der Zeit kennt, von vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren, war ich eher die etwas zurückhaltende, distanzierte. Und mein Mann war jemand, der hat die Türen aufgemacht. Das war so Everybody's Darling, überall, wo wir hingekommen sind. Er macht die Tür auf und ich musste im Prinzip einfach nur mitgehen. Und das ist natürlich sehr leicht. Und dann war er halt dann nicht mehr da und ich durfte diese Türen selber aufmachen. Und ich habe ja geglaubt, in meinem jugendlichen Leichtsinn, dass man auf den Jakobsweg alleine geht. Ne? Also sozusagen, jeder hat so seinen Rucksack und dann trifft man sich unterwegs und ja, weit gefehlt. Ich lernte also auf dem Weg, zumindest auf dem, den ich gegangen bin, da geht man mit den Freundinnen, da geht man mit dem Partner, da geht man mit der Tochter oder dem Sohn, da geht man in kleinen Gruppen, da geht man mit Kolleginnen, aber man geht in den seltensten Fällen tatsächlich alleine. Also interessante Beobachtung. Und da war es natürlich an mir, wenn ich ins Gespräch kommen wollte, andere Menschen anzusprechen. Beziehungsweise auf Menschen, die mich angesprochen haben, eben auch offen zuzugehen. Und für mich war das eine unfassbar spannende Erfahrung, so dieses: Oh, und das geht ja auch. Und ich kann das auch. Und heute ist das ja für mich überhaupt gar kein Problem mehr. Das heißt also, ich habe wahnsinnig viel auf diesem Weg gelernt über mich, über mein Verhältnis zur Welt, über mein Verhältnis zum Universum, weil natürlich, also auch da gab es Momente, wo ich so an meine Grenzen gekommen bin. Ich bin immer mal wieder gefragt worden, hast du irgendwann mal diesen Moment gehabt, wo du aufhören wolltest, abbrechen wolltest? Und den hatte ich tatsächlich nie. Also ja, es gab so Momente, wo also auch mich die Trauer überwältigt hat oder wo ich einfach mal die Schnauze voll hatte. Und trotzdem war so dieses, und ich komme an, habe ich niemals in Frage gestellt. Und wir sind ja so blind für unsere eigenen Stärken, weil ich natürlich gedacht habe, ne, alleine auf den Jakobsweg zu gehen, das durchzuhalten, anzukommen, ist doch was ganz Normales. Und dann ist mir halt immer wieder vom Außen gespiegelt worden, wie mutig sie das finden, wie durchsetzungsfähig ich bin, wie entscheidungskräftig ich bin. Und ich dann immer gedacht habe, ah, interessant, so seht ihr das. Und auch das, ne, so dieses, es vom Außen mal gespiegelt zu bekommen, um es dann von sich zu reflektieren, ist es jetzt wirklich so und was steckt denn da dahinter? Und da ist eben dieses, ich bin frei, ich selbst zu sein, in voller Größe, weil das eben alles wirklich zu mir gehört und für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Ja, also ich sag mal so, für alle Menschen, die sagen, ah, ich stehe in so einer Situation, wo ich nicht mehr weiter weiß, wo ich an dem Wendepunkt bin. Variante 1, wendet euch an mich oder an dich. Variante 2, nimm dir deinen Rucksack, hab gut eingelaufene Wanderschuhe und es muss ja jetzt nicht gleich der komplette Jakobsweg sein. Die ziehen sich durch ganz Europa, die gibt es auch in Deutschland. Der Jakobsweg beginnt vor deiner Haustür. Dann geh einfach mal los und du wirst sehen, mit dem Gehen entstehen nochmal ganz andere Gedanken in deinem Kopf. Auch das mittlerweile ja wissenschaftlich extrem gut erforscht, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir gehen. rein. Du bekommst eine ganz andere Perspektive, du bekommst eine ganz andere Weite und das eine oder andere wird sich da vielleicht tatsächlich auch schon klären.
Ja, und es gibt ja auch immer mehr Gespräche. Also es ist ja so ein geläufiger Begriff geworden mittlerweile. Und das, was du sagst, auch mit den eigenen Stärken sehen, ist, glaube ich, etwas, was fast jeden von uns verfolgt. Ich meine, wir sind natürlich gerade die Generation, in der ich so groß geworden bin. Da bist du ja auch erzogen worden. Ich erinnere mich an dieses Imposie-Album. Sei wie das Veilchen im Moose, sittsam, bescheiden und rein und nicht wie die stolze Rose. Das sind so viele Sachen, glaube ich, die jeder von uns da erlebt hat und auch ja immer wieder der Faktor, dass unser Gehirn einfach auf negative 7-mal eher programmiert ist und das zieht sich auch durch solche Sachen und wir kennen es alle, ne? Du hast 50 tolle Google-Rezensionen, ich habe das jetzt noch bei einem Kunden erlebt und dann kommt eine, die ist mies. Auf die eine fokussiere ich mich, die reißt mich nachts aus dem Schlaf. Und das ist eine wichtige Sache, die auch jeder wissen darf. Da sind unsere Gehirne ja alle ähnlich, ne? Meins, deins. Die Frage ist immer nur, wie gehe ich damit um? Und ich persönlich bin sowieso ein Riesenfan von der Natur, egal ob Jakobsweg oder egal ob ich im Urlaub irgendwo etwas erkunde. Ich finde immer, in dem Moment, in dem wir auch uns selber erlauben, einfach mal in andere Länder reinzuschnuppern oder andere Regionen, das kann auch bei dir quasi nebenan sein. Das macht ja was mit dir. Du bist auch, also ich merke es immer wieder bei mir, du bist kreativer. Für mich ist auch jeder Urlaub ein wichtiger Business-Termin. Ja, das ist, also ich komme aus jedem Urlaub zurück mit so viel Inspiration, mit so viel Ideen und ich habe nicht meinen Laptop dabei und arbeite währenddessen. Nicht, dass jetzt einer denkt, ach ja, die nutzt den Urlaub, um zu arbeiten. Aber das macht was mit mir und diese Kreativität wird nicht entstehen ohne diese Auszeiten. Und du hast gerade, als du erzählt hast, da habe ich direkt dein Buch aufgeschlagen, weil du hast da jemanden zitiert, da kannst du gleich gerne auch mehr zu erzählen. Und ich finde, das ist so schön gesagt, Ziel im Leben ist es, all unser Lachen zu lachen und all unsere Tränen zu weinen. Was auch immer sich uns offenbart, es ist das Leben, das sich darin zeigt. Und es ist immer ein Geschenk, sich damit zu verbinden. Ich habe da während dem Lesen ein Herz drum gemalt, weil ich finde, das ist die Dualität des Lebens. Das ist sehr schön gesagt. Wo ist dir dieses Zitat denn zum ersten Mal begegnet? Weil du hattest ja geschrieben, dass du da an jemanden denkst. Ich will jetzt nicht vorwegnehmen, wer der Autor ist und was deine Verbindung dazu ist. Hol uns da doch gerne mal ins Boot, weil mich hat das sehr berührt, weil ich gedacht habe, ja, das sind drei Sätze, die sehr viel sagen und die auch an dieser Stelle sehr schön in dein Buch passen.
Das Zitat, was du gerade beschrieben hast, ist von Marshall Rosenberg. Und Marshall Rosenberg ist der Begründer der gewaltfreien Kommunikation. Das heißt also, er ist hingegangen und hat sich intensiv damit beschäftigt, wie wir Menschen deutlich wertschätzender miteinander umgehen können. Und für ihn war es dann so eine Selbstverständlichkeit, mal zu schauen, was verbindet uns denn? Und es sind die Bedürfnisse, meistens die unerfüllten Bedürfnisse, die uns miteinander verbinden, die Gefühle in uns auslösen, die sich nicht immer so stimmig anfühlen. Und wir Menschen sind immer bemüht, uns unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist höchst anerkennenswert. Es kann nur manchmal sein, dass wir dafür Strategien wählen, die andere nicht wählen würden, wo dann die Konflikte tatsächlich entstehen können. Und Marshall Rosenberg war während der Zeit, wo ich mich aus- und weitergebildet habe, im Jahre 2017, wirklich so ein echtes Vorbild, weil er das, was er sagt, mir so aus dem Herzen spricht. Weil es eben wirklich darum geht, mal so dahinter zu schauen. Und einer seiner Sätze war auch mal, niemand tut etwas, um jemandem anderen zu schaden, jeder tut nur etwas, um sich seine eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Das war für mich so ein Weltveränderer, weil ich dann also wirklich so weggegangen bin von, also du bist doof, weil also du willst mir was Böses, sondern ah, okay, was ist es denn, was da tatsächlich dahinter steckt? Genau die Frage, die du ja auch immer wieder stellst, ne? Was steht denn da dahinter? Um was geht es denn wirklich, wirklich, wirklich? Und das Zitat, was du gerade gebracht hast, war in einem Moment, ich hatte auf dem Jakobsweg einen Tag, der war also wirklich, der war nicht nur regnerisch im Außen, der war auch regnerisch im Innen. Happy Kerkeling hat mal gesagt, jeder wird auf diesem Jakobsweg einmal weinen. Und das war so mein Moment, so dieser Tag, wo ich also ganz viel in Frage gestellt habe und auch ganz viel, was vom Außen kam. Und da kamen schöne Dinge, Menschen, die also da auch liebevoll auf das eingegangen sind, wie es mir gerade ging. Es hat geregnet und ich war an dem Ort, als ich angekommen bin, und eine ältere Dame drückt mir einen Regenschirm in die Hand. Ja, wo gibt es denn sowas? Und ich konnte es alles nicht so wirklich annehmen. Und gleichzeitig war es dann im Nachgang wirklich so dieses, und es gehört alles dazu. Wir dürfen uns freuen und genauso dürfen wir traurig sein, wir dürfen wütend sein, wir dürfen verzweifelt sein, wir dürfen uns auch mal schämen oder all diese Emotionen, die sich nicht gut anfühlen und die trotzdem so wichtig sind für uns, weil A, sie gehören zu uns und sie wollen gesehen und durchlebt werden. Und na klar ging dann am nächsten Tag die Sonne wieder auf, ne? Und trotzdem war so dieser Moment, es einfach mal anzunehmen und zu sagen, okay, und es hat einen Grund, warum es mir gerade so geht, und ich schaue mal und ich lasse es durch mich durchfließen. Und schöner als Marshall Rosenberg kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken.
Ich finde auch, das ist sehr, sehr schön gesagt und gleichzeitig das, womit sich viele Menschen so schwer tun und worüber wir auch einfach mehr reden müssen, auch im Unternehmenskontext. Gerade als Unternehmer ist meine persönliche Meinung, wir müssen und dürfen über Gefühle reden. Das ist ja auch etwas, was mit dem Team etwas macht, mit dem gesamten Umfeld etwas macht. Und deshalb finde ich es gut, dass wir in einem solchen Format auch über diese Themen reden können. Und was mich auch in deinem Buch oder was ich in deinem Buch wie einen roten Faden gesehen habe, eben auch die Begegnung mit den Menschen. Du hast an einer Stelle sehr schön das beschrieben, da hast du zwei Damen, glaube ich, getroffen beim Wandern und hast dann, ich habe die Stelle exakt leider so nicht gefunden, aber ich weiß, dass ich es so ähnlich in deinem Buch gelesen habe. Du wirst das hundertprozentig jetzt gleich direkt wissen, was ich meine. Da hast du zwei Damen getroffen, die du mal später wieder getroffen hast. Und zwischendrin hast du beschrieben, manchmal treffen wir Menschen und es ist ja nur eine kurze Begegnung. Und da hatte ich Gänsehaut, weil mir das ja auch immer wieder im Urlaub passiert. Du triffst Menschen, die du höchstwahrscheinlich nie wieder siehst. Und trotzdem ist da diese Verbundenheit und trotzdem ist da dieses Gefühl von Nähe fast so etwas wie Freundschaft. Und es macht etwas mit dir. Und darin habe ich mich total wiedergefunden, auch beim Thema Reisen, vorausgesetzt natürlich, ich setze mich mit den Menschen auseinander, ich bin neugierig, ich bin offen, ich glaube, da ticken wir beide sehr ähnlich und ich habe mich da so abgeholt gefühlt, weil oft habe ich gehört dann vom Außenwelt, ja gut, wenn du dann im Urlaub so Leute triffst oder Urlaubsbekanntschaften, das ist allerdings etwas völlig anderes als das, was ich meine, diese kurzen Begegnungen und die dennoch für immer ganz viel verändern. Und als ich das gelesen habe bei dir, habe ich gedacht, krass, die Yvonne hat das ähnlich wie ich erlebt. Und da habe ich mich sofort abgeholt gefühlt. Also hol uns da gerne rein. Ich wette, du weißt, welche zwei Damen ich meine. Du hast das sehr schön beschrieben.
Also tatsächlich bei dem, was du gerade erzählt hast, fallen mir so, so drei Geschichten dazu ein. Ich versuche sie mal so kurz wie möglich zu halten. Als ich angekommen bin, damals in Porto und so die ganzen Rucksäcke vom Band liefen, mir war ja gar nicht bewusst, dass in Porto so viele Menschen loslaufen, ne? Hatte ich noch so diesen Gedanken im Kopf, naja, wahrscheinlich wird es jetzt ein zweiwöchiges Schweigeretreat werden, weil ich halt mit niemandem rede. Und tatsächlich war es so, dass mich auf dem Flughafen hatte ich schon zwei Begegnungen. Das eine waren zwei Freundinnen, nee, gar nicht wahr, es waren zwei Schwestern, die miteinander gelaufen sind, die mit denen ich da im Flughafenbus, also vom Flughafen in die Stadt gefahren bin und mit denen ich ein sehr, sehr schönes Gespräch hatte. Die habe ich dann wieder getroffen auf der dritten Etappe. Dann sind wir eine Etappe gemeinsam gelaufen. Und ich glaube, dass du die beiden meinst, weil da wir eben auch festgestellt haben, auf diesem Weg, wir waren altersmäßig ganz schön unterschiedlich. Die waren einiges jünger als ich, dass wir trotzdem da sehr viel Verbindendes hatten. Und wir haben uns da so unheimlich gefreut, dass wir da eben so diese Etappe gemeinsam gegangen sind. Wir haben uns dann wieder getrennt, weil die eine Nacht woanders übernachtet haben als ich. Und dann haben wir uns in Finisterre wieder gesehen, also am Ende des Weges tatsächlich. Und das war auch so schön, so dieses Miteinander zu feiern. Und wir haben es geschafft, wir sind angekommen. Und tatsächlich verfolgen wir uns auch immer noch über WhatsApp-Status und so weiter und so fort. Und die zweite Geschichte, die fand ich vielleicht sogar noch intensiver, deswegen mag ich sie erzählen. Ich habe parallel zu den beiden Schwestern zwei Kolleginnen kennengelernt. Unterschiedlicher konnten die beiden nicht sein. Die eine hochgewachsen, schlank, muskulös, die andere etwas kleiner, etwas kompakter. Beide wollten den Jakobsweg gehen und haben sich beide alleine nicht getraut. Und haben dann sozusagen eine Zweckgemeinschaft gemacht und sind gemeinsam gelaufen. Und die habe ich auch auf dem Flughafen kennengelernt. Und am nächsten, ja, am übernächsten Morgen, einen Tag waren wir noch in Porto, am übernächsten Morgen habe ich die wirklich durch Zufall wieder getroffen an der Straßenbahnhaltestelle. Du kannst, wenn du den Weg aus Porto, der nicht so besonders schön ist, überspringen willst, kannst du mit der Straßenbahn mehr oder weniger ans Meer fahren. Und da waren diese beiden Frauen. Und die eine, die etwas kleinere, sagte: Oh, und ich habe mir so gewünscht, mit dir die erste Etappe gemeinsam zu gehen. Und ich hatte so Fragezeichen im Auge: Ja, warum denn nur ausgerechnet mit mir? Ne? Und fand es ganz berührend. Und dann war es eine ganz besondere Etappe, weil wir wollten es eigentlich langsam angehen. Ich glaube, wir hatten beide so geplant, so knappe 20 Kilometer zu laufen. Du musst dich ja erstmal gewöhnen an dieses Gepäck. Es waren 9 Kilo, die ich da auf dem Rücken hatte und überhaupt erstmal so in den Rhythmus zu kommen. Und aus schwierigen Umständen, steht alles genauer im Buch drin, ergab es sich, dass es zum Schluss 36 Kilometer waren. Das ist für so eine erste Etappe, ich glaube, das war auch tatsächlich die längste, die ich gelaufen bin, schon sehr herausfordernd. Und es war eben auch wirklich interessant zu sehen, wie so diese Stimmung während des Weges sich veränderte, wie jeder mal für sich war, wie wir dann trotzdem wieder zusammengekommen sind und die etwas Kleineren in die Mitte genommen haben und mitgezogen haben, was es für Gespräche gegeben hat und tatsächlich mit der einen bin ich auch heute noch im Kontakt. Ich habe es im Buch geschrieben. Ich habe ihr dann auch eins zugeschickt, so im Sinne von: Hey, und du kommst in meinem Buch vor. Ich glaube, das fand sie auch ganz berührend. Und das Spannende an der Sache war da zu sehen, und beide haben gesagt, sie würden es in dieser Konstellation nicht wieder tun, weil es sehr herausfordernd gewesen ist, dass im Prinzip zwei so unterschiedliche Menschen das Gleiche erreichen wollten. Und natürlich da völlig unterschiedliche Ansätze haben. Ne? Die eine, die also so sehr ähnlich mir war, straight und geradeaus und wir schaffen das. Und die andere, die halt einfach so ihren Rhythmus gebraucht hätte. Und nur weil, nur meine ich damit gar nicht despektierlich, nur weil es die Angst war, die es verhinderte, alleine loszugehen, haben sie sich in diese Zweckgemeinschaft begeben. Und das hat, glaube ich, beiden nicht gut getan. Sie sind angekommen. Ich habe keine Ahnung, ob die heute noch miteinander reden. Ich hoffe mal ja. Aber es war halt echt eine schwierige Zeit. Und deswegen so wirklich mein Impuls so nach draußen. Einer meiner Lieblingssätze ist: Mut bedeutet für mich, mich mit meiner Angst auf den Weg zu machen. Das heißt also wirklich, es mal auszuprobieren. Und das muss ja jetzt nicht gleich sozusagen da in einem fremden Land auf einer fremden Strecke sein, sondern es irgendwann mal zu Hause auszuprobieren, um festzustellen: Hey, und ich darf mir selber vertrauen, dass ich das tatsächlich auch schaffen kann. Ich glaube, das wäre vielleicht für die beiden ein Ansatz gewesen, wo sie danach glücklicher gewesen wären.
Ja, sehr spannend. Und ich erinnere mich sehr an die Geschichten, die da drin waren. Die Geschichten zwischen den Geschichten.
Ja. Absolut. Und ich fand es total schön. Ich meine, ich bin 2018 gelaufen. Das Buch ist jetzt im letzten Jahr erschienen, dass wir eben, also die eine Kollegin, dass wir dann trotzdem, obwohl das genau das, was du gesagt hast, ne, nur diesen kurzen Moment miteinander hatten, dass wir so eine Gemeinschaftlichkeit nach wie vor verspüren, so eine Verbundenheit, weil wir was Besonderes miteinander erlebt haben.
Ja, und ich fand es sehr schön, mich hat es sehr abgeholt, weil früher gab es ja immer dieses, was auch gesagt wurde, ja, beste Freundinnen am besten von Kindesbeinen an und wir entwickeln uns ja alle weiter. Also ich weiß, wie es bei mir war. Ich habe mich da oft nicht richtig gefühlt, weil ich hatte nicht die klassische beste Freundin. Bei mir ging das schon los, als ich aufs Gymnasium ging. Zu meiner Zeit damals kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da ging nur ich und noch ein Mädel aus dem Dorf aufs Gymnasium. Da warst du dann schon ein Exot, da wurde dir gesagt, ja, wie, warum machst du denn Abi? Du kriegst doch eh Kinder und heiratest. Also ich finde das immer spannend. Ich weiß das noch wie heute. Und für mich gab es damals nicht diese klassische beste Freundin oder wie ich das jetzt noch von jemandem gehört habe, das mag es geben, aber ich finde, wenn du dich da auch offen hältst für die Weiterentwicklung des Lebens, ich finde, wir haben, oder bei mir ist es so passiert auch, wir haben ja ganz viele Wegbegleiter im Laufe unseres Lebens und manchmal sind es wirklich Menschen, die du im Urlaub triffst und du hast einen Moment Verbundenheit und der macht so viel offen und daraus entsteht so vieles. Also ich finde, wir dürfen einfach auch immer offen bleiben für all die Wunder, die auf unserem Weg liegen. Und das ist ja auch das, was man bei deinem Buch deutlich spürt, ja. Es passiert so viel, während wir gehen. Und du hast vorhin gesagt, auch dieses mit der Angst gehen finde ich extrem wichtig, weil dahinter liegt immer die persönliche Weiterentwicklung. Also so ist es bei mir passiert, ja. Ich war in der Schule früher wirklich die Schüchterne. Ich glaube, wenn jemand meiner Grundschullehrerin sagen würde, dass ich drei Unternehmen gegründet habe, auf Bühnen stehe und so weiter. Ich glaube, sie würde sagen, wie ist das? Die Schüchterne kamen und das ist etwas und ich weiß, ich wäre da niemals, wenn ich nicht mit der Angst gegangen wäre. Und deshalb finde ich, ist das immer ein sehr, sehr schöner Impuls, auch wenn er am Anfang für die meisten unbequem ist. Und wir kennen das alle. Ich habe auch heute noch regelmäßig Situationen, die ich bewusst wähle, wo ich denke, warst du eigentlich des Wahnsinns? Warum tust du dir das an? Und nachher denke ich jedes Mal, wow, richtig cool.
Ja, das stimmt. Also ich habe das gerade im letzten Jahr erlebt, wo ich zu ganz vielen Aufträgen Ja gesagt habe, wo ich vorher überhaupt gar keine Ahnung hatte, ob ich das in irgendeiner Art und Weise hinbekommen werde. Und dann kommt natürlich so diese Freude daran. Und ich mache es jetzt einfach, so heißt ja auch mein Buch, um dann festzustellen, ja, und das hat gut funktioniert. Und das ist immer wieder eine schöne Erfahrung, einfach mal Dinge auszuprobieren, mal was Neues zu wagen und aus unserer Komfortzone uns herauszuwagen, weil die Komfortzone erweitert sich dann so schön, ne? Also es wird ja dann immer größer, so, ich nenne das immer so gerne Referenzerfahrungen, wenn wir also festgestellt haben, ah, das habe ich ausprobiert und das hat funktioniert. Vielleicht nicht unbedingt beim ersten Mal, aber beim zweiten oder spätestens beim dritten Anlauf war es dann so, dass man sagen konnte, genau, und so darf ich es stehen lassen.
Genau, und wir können ja daraus auch Challenges entwickeln. Ne? Das heißt, wenn ich, das ist sowieso etwas, was ich gelernt habe, ich glaube, was die meisten von uns lernen, je älter wir werden, wir dürfen manchmal das Leben auch so ein bisschen wie ein Spiel sehen. Das heißt, wir dürfen gucken, wie habe ich Spaß daran, die Situation jetzt zu lösen. Ich habe jetzt mal das noch zu einer Kundin gesagt, die sagte, boah, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganzen Probleme und Herausforderungen. Da habe ich gesagt, ja, es gibt einen Weg, ein problemloses Leben zu führen. Da war sie natürlich ganz gespannt. Dann habe ich gesagt, das ist ein problemloses Leben, ist das Leben einer Leiche. So hart das klingt, das ist so. Solange wir atmen, werden wir Probleme haben. Und einer meiner Philosophielehrer, ich hatte damals Philosophie als Fach, welches ich sehr geliebt habe. Der hat zu mir gesagt, Carmen, ohne Probleme wäre unser Leben doch furchtbar langweilig. Und überleg mal, du hättest keine Probleme. Und der hat mir damals so ein bisschen schon beigebracht, sehe doch diese Herausforderung des Lebens. Ich habe für mich irgendwann Problem durch Phänomen ersetzt. Sehe das doch als etwas, was du lösen darfst, wie ein Spiel. Und ich finde, bei allem, was wir tun im Leben, bei allem, was passiert, dem Schönen und auch dem Schrecklichen dürfen wir auch das nicht vergessen. Es gibt Dinge, die können wir nicht verhindern. Das ist so, aber wir können dann bestimmen, wie wir damit umgehen. Und das ist ja auch das, glaube ich, was heute in unserem Gespräch hier sehr deutlich geworden ist, weil jeder von uns hat sein Paket. Jeder Zuhörer, jede Zuhörerin hier. Ich wette, es gibt niemanden, der jetzt da sitzt und grinst und sagt, oh nö, bei mir ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Ich habe so einen Menschen zumindest noch nie kennengelernt.
Ja, also vielleicht mag es die Menschen geben und das kann auch was ganz Schönes sein und trotzdem macht es immer mal wieder Sinn, Bestandsaufnahme zu machen in seinem eigenen Leben. Definitiv.
Genau,
Ich überlege
Bestandsaufnahme.
gerade, ich habe neulich mit einem Kunden zusammengearbeitet, der hat so was Schönes gesagt. Ich muss mal gucken, ob ich es noch zusammenbekomme. Das Leben ist ein Spiel und wir müssen alle Level durchspielen. Das heißt also sozusagen, immer aufs nächste Level zu kommen, nicht im Sinne von weiter, höher, schneller, das ist überhaupt gar nicht mein Ansatz, sondern wirklich so dieses sich ausprobieren, sich entwickeln, zu schauen, was da vielleicht noch in einem steckt, um eben die Herausforderungen des Lebens gut meistern zu können. Und da sind wir beide uns ja einig, die Herausforderungen, die da draußen gerade auf uns alle warten, die werden ja nicht kleiner. Gefühlt ist es ja so, dass im Augenblick jeden Tag was Neues auftaucht, mit dem man sich auseinandersetzen darf. Und wir haben es im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, so im Sinne von, und jetzt kann es passieren, dass es Unternehmen gibt, die sagen, naja, also mit so weichen Faktoren wie, weiß ich nicht, keine Ahnung, Werte, Stärken, irgendwas, haben wir jetzt gerade gar keine Zeit, uns auseinanderzusetzen. Und waren uns beide da sehr einig, genau jetzt ist die Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, weil uns das eben die Stärke gibt, diese Zeiten eben auch gut durchleben zu können.
Ja, das sehe ich genauso. Der beste Zeitpunkt für so etwas ist für mich übrigens immer jetzt, ja. Ich glaube allerdings aufgrund der äußeren Sachen, die wir jetzt haben, für diejenigen, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben, ist es wirklich einer der besten Zeitpunkte. Das höre ich auch immer wieder von Menschen, die dann ganz erstaunt die Erfahrung machen. Aha. Und da bin ich auch dankbar, dass wir schon so weit sind. Wie gesagt, wenn ich dran denke, 2014, da galt es noch als Pookie, solche Ausbildungen zu machen, geschweige denn so etwas selber anzubieten. Und da bin ich sehr dankbar, wie weit wir da schon sind. Nur das hat ja auch die Zeit gezeigt. Die Menschen, die früher zu mir gesagt haben, ach, die Mitarbeiter, das sehe ich überhaupt nicht ein. Wirklich, da sind auch teilweise sehr harte Sätze gefallen. Die sollen arbeiten, sonst kommen die auf dumme Ideen. Das sagen die Menschen heute nicht mehr. Und das ist ja, da hat ja schon viel Entwicklung stattgefunden. Ich weiß allerdings, ich bin der festen Überzeugung, dass wir da in der Zukunft noch einiges mehr bewältigen können und dürfen, was ja auch Spaß macht, ne? Wenn wir uns überlegen, wie hat Geschichte funktioniert, wo kommen wir her, da haben wir uns als Menschen ja auch schon sehr viel weiterentwickelt. Und deshalb finde ich auch solche Gespräche wie unser Gespräch heute sehr wichtig, auch zu sagen, es geht miteinander. Ich erlebe das auch immer noch häufig, auch bei Social Media, dieses Gegeneinander. Ich finde es immer befremdlich. Und ich habe auch immer das Motto, es ist genug für alle da. Jeder ist in seiner Nische einzigartig. Und wenn ich mein Warum lebe, mein Wofür und für meine Kunden die bestmöglichen Ergebnisse erziele, dann ist auch jeder für sich brillant. Und da erlebe ich allerdings immer wieder Menschen, die das noch nicht so sehen. Und deshalb freue ich mich immer, solche Gespräche auf Augenhöhe zu führen. Das ist, habe ich auch schon erlebt unter Unternehmerinnen auf Netzwerktreffen, dass da wie so eine Art Stutenbissigkeit, das fand ich immer irritierend. Glücklicherweise ist das im Laufe der Jahre besser geworden, zumindest wenn ich so gesamtheitlich drauf gucke. Allerdings gibt es auch da noch einiges zu tun. Und deshalb sind auch solche Interviews, Gespräche, finde ich immer sehr wichtig. Mir sagte mal jemand, der auch einen Podcast hat, er würde niemals Interviewgäste oder Ähnliches einladen, weil die würden ihm ja seine Bühne nehmen. War für mich total befremdlich, aber das ist wirklich so gesagt worden. Und ich erlebe das auch immer mal wieder auf Netzwerktreffen, dass es Menschen gibt, sowohl männlich als auch weiblich, die so ticken. Und mir tut es dann wirklich immer leid, weil ich finde, wenn du so tickst und von diesem Gedanken ausgehst, ist ja ganz viel. Das ist ja ganz viel mit Kampf und Arbeit und Schwere verbunden, ist zumindest das, was ich empfinde, wenn ich auch mit solchen Menschen rede, weil ich finde, das Beste überhaupt, was du machen kannst, ist den Fokus auf dein Warum legen, auf deine Kunden, auf das, was du bewirken willst und auch wirklich mal zu überlegen, welche Delle knalle ich hier gemeinsam mit meinen Kunden ins Universum. Ich liebe ja dieses Zitat von Steve Jobs, lasst uns doch Dellen ins Universum knallen. Und ich bin auch bekennender Apple-Fan. Ja, aber das ist so ein schönes Beispiel. Mein Mann lacht da immer und sagt, boah, du mit deinem Apple. Und ich bin niemand, der auf irgendwelche technischen Hightech-Geräte steht. Allerdings diese Philosophie, die dahinter steht. Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür. Ja, Dellen ins Universum knallen. Anders sein. Und ich glaube, wenn sich jeder darauf konzentriert, dann stellt sich gar nicht mehr die Frage, ich habe Angst, dass mir jemand etwas von meinem Licht nehmen könnte. Und deshalb finde ich solche Gespräche wie unseres heute ganz, ganz wertvoll, liebe Yvonne.
Das sehe ich ganz genauso und genauso sind wir Menschen gedacht. Wir Menschen sind dafür gedacht, ein Miteinander zu haben und kein Gegeneinander. Dieses Gegeneinander, was man jetzt im Außen gerade so deutlich erlebt mit diesen vielen Polaritäten, die da aufeinander knallen, das ist nicht unsere Genetik. So sind wir Menschen nicht angelegt. Und wenn wir uns wirklich darauf besinnen, gerade in schwierigen Zeiten, dass ein Miteinander uns deutlich mehr unterstützen kann und uns den Halt vielleicht auch gibt, den wir brauchen. Und dieses Verständnis füreinander, Julia Engelmann hat es mal so schön gesagt, lass uns mal demaskieren und sehen, wir sind die gleichen. Das macht was mit uns, das verbindet uns, das schafft was Wunderbares. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch. Ich bin sehr berührt darüber, wie intensiv du mein Buch gelesen hast. Danke auch dafür und ja, ich freue mich auf alles, was sich gegebenenfalls eventuell daraus entwickeln wird.
Sehr gerne, das kann ich nur zurückgeben. Und an der Stelle möchte ich ein ganz großes Dankeschön noch an die Anja Kuhn aussprechen. Die hat uns ja verbunden. Und das ist auch übrigens so ein schönes Beispiel. Ja, ich habe die Anja kennengelernt, da hat sie einen Vortrag gegeben, das war bei einem Netzwerktreffen und wir haben direkt gemerkt, da stimmt die Chemie und dann gegenseitige Einladung in den Podcast und dann die Verbindung jetzt, wozu durch dieses Gespräch zustande gekommen ist. Und das ist so ein schönes Beispiel. Und das ist auch etwas, was ich wirklich mir für alle wünsche, einfach mehr miteinander zu gehen. Die eigene Genialität mit der anderen Genialität verbinden und genau daraus entstehen tolle Kooperationen, entstehen tolle Formate. Von daher, liebe Yvonne, danke ich dir ganz herzlich für diese tolle Plauderei. Ich habe gerade schon mit Schrecken auf meine Uhr geguckt. Ich glaube, wir könnten noch eine Stunde quatschen. Und ein fettes Dankeschön an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich freue mich auf alles Weitere, was da kommt, auf alles, was hier raus entsteht. Alles zu uns in den Shownotes und wir freuen uns auf jede weitere Begegnung. Und ich hoffe auch, dass wir beiden uns mal live und echt und in Farbe sehen. Leipzig ist ja auch eine wunderschöne Stadt, die ich schon besuchen durfte. Von daher, ja, ein fettes Dankeschön.
Alles Liebe und bis bald.
Genau, bis ganz bald.